Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, der 9.2.2025, das nächste Vendée-Spezial, heute ganz besonders. Und zwar nicht, weil der Podcasten dabei ist. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Auch nicht, weil Miku nicht dabei ist, sondern weil wir haben heute einen Gast. So, jetzt versuche ich dich anzumoderieren, Robert Stanjek. Und zwar habe ich mich ja versucht vorzubereiten. Ich mache es mal kurz, weil es würde sehr lange dauern, wenn man alles aufzählen würde. Du bist Starboot, mehrfacher Europameister, Weltmeister, Olympiasechster in London gewesen. Und ich schlage mal den Bogen zu Vendée-Globe, warum würde ich auch eingeladen haben. Kennt sich wahrscheinlich wie, außer wahrscheinlich Boris, kein zweiter Deutscher in der Imoca-Szene aus, weil du bist beim The Ocean Race vor 2 Jahren mit an Bord von Goyo gewesen als Skipper oder Co-Skipper. Deshalb sage ich mal Hallo Robert Stanjek, schön, dass du dabei bist heute.
Hey, grüßt euch, freut mich. Danke für die Einladung.
Sag mal, wie hast du die Vendée verfolgt? Richtig jeden Tag getrackt oder?
Ich würde sagen, in der Anfangszeit sehr viel. Hat mir auch totale Freude gemacht. Hatte zwischenzeitlich auch mal so nach dem Ocean Race ja ein bisschen so ein abgesättigtes Kapitel. Aber das hat mir jetzt tierisch Freude gemacht, weil ich auch viele kenne in der Szene natürlich. Und und hinten raus jetzt, als das Ranking ein bisschen klarer war und so, sind ein paar Lücken entstanden. Aber ja, das hat, also ja, ich habe das schon konsumiert, aber ich habe auch mitbekommen, dass das in Deutschland viele sehr, sehr, sehr viel intensiver getan haben und auch keine Ahnung, ja, so wenn man mal so einen Kumpel oder so getroffen hat, die eigentlich mit Segeln nicht viel am Hut hatten, wie viel Wissen die plötzlich ausplaudern konnten über so ein,
das ist irre, ne?
Bis dato abstrakte Nummer. Ja.
Sag mal, du bist, das erklär mal kurz deine Teilnahme am The Ocean Race, was du da genau gemacht hast.
Ich hatte im Prinzip ja, also vielleicht nur noch ein bisschen ausholen, 2017 oder 16 einen eigenen Rennstall gegründet in Deutschland, das Offshore Team Germany, mit 2 Weggefährten und letztendlich war das Fernziel, am Ocean Race teilzunehmen. Wir haben dann unter Offshore Team Germany, unter der Flagge Offshore Team Germany, das Ocean Race Europe ja bestritten, was so ein bisschen der kleinere Bruder ist des Ocean Races, so in der Pandemie quasi als Lückenfüller dazu kam, erfolgreich war und ja jetzt dieses Jahr auch wieder ausgetragen wird. Und das haben wir so cool from Zero to Hero abgeräumt. Das war ein tolle kleine Kampagne in sich und dann...
Stimmt. Auf der Ziellinie, ne? Da muss man nochmal sagen, ne? Das war doch ein irres Finish dann zum Schluss.
So. Ja, absolut.
Ja, genau.
Also ich meine, wir hatten ja geführt an dem Tag, aber ja, wir hätten da keinen weiteren Platz mehr hergeben dürfen.
Perfekt, ja.
Genau. Und in Hinsicht auf das große Rennen um die Welt, haben wir, sage ich mal, ein Teilbudget akquirieren können und haben dann im Prinzip den Schulterschluss mit dem Team von Benjamin Dutroux geschlossen, Guillaume, der beim Ocean Race Europe von mir der Navigator war, und sind quasi auf der damaligen Hugo Boss 6 das Ocean Race zusammengefahren. Also ein deutsch-französischer Schulterschluss und ein gemischtes Team. Und genau so. Und hatten im Prinzip einen, ich sag mal, kompetitives Minimumbudget, mit dem wir dann gemeldet haben und haben die Nummer durchgezogen.
Das heißt, du bist die ganze Strecke gefahren?
Wir haben schmerzenklaffende Lücken in der Weltumrundung wegen technischen Schäden, aber im Prinzip bin ich jede Etappe gefahren. Also an den Start gegangen. Keine pausiert.
Was macht dieses Segeln auf einem Imoca so besonders? Was würdest du sagen?
Es ist die Formel 1 der Weltmeere. Da gibt es kein Einrumpfboot, was mehr schneller ist. Und diese Boote sind einfach Meisterleistung der Ingenieurskunst. Also das ist ich habe mich wirklich bis zum letzten Tag manchmal gefragt, wie das überhaupt alles hält. Und die sind im Prinzip, ja, die sind so leicht wie nötig gebaut, aber eben doch so stabil, dass sie diesen krass widrigen Bedingungen dann standhalten, wenn man sie, wenn man gekonnt die mit Handbremse raced.
Du hast jetzt aber gesagt, das war dann so dein Ziel, dieses Ocean Race mitzusegeln. Hättest du auch ein Ziel, mal die Vendée mitzusegeln? Oder wäre das was für dich? Oder würdest du sagen, habe ich keinen Bock drauf? Blöde Frage, ne?
Nee, überhaupt nicht. Die habe ich schon öfter gestellt bekommen. Also sagen wir mal so, ich bin privat gerade in einem Kapitel, was das überhaupt nicht zulässt. Oder was heißt zulässt, aber das würde ich nicht dafür hergeben. Und ich, Vater von zwei jungen Kindern, tolle Frau. Also wir haben ein ganz tolles privates Leben hier gerade. Mhm. Und ich würde nie an den Start gehen, um mitzufahren, sondern ich habe immer irgendwie den Anspruch, das Maximale rauszuholen. Also wenn ich mich zu was committe, dann gebe ich mich dem in der Regel auch voll hin. Und wenn man jetzt so eine, abgesehen von einer super schwierigen Finanzierung, wenn man sich jetzt so einer Vendée-Kampagne verschreibt, also da müsste man bestimmt 3 Jahre in die Bretagne gehen und man müsste einen guten Coach haben und man müsste trainieren. Also ich habe da definitiv auch Skill-Lücken. Das ist nochmal ein ganz anderes Seglerprofil als das, was ich mir aufgebaut habe, trotz des Disziplinwechsels, den ich gemacht habe. Mhm.
Also erstmal mit Huhn so alleine um die Welt und dann nochmal Vendée, da hättest du jetzt keinen Bock drauf.
Definitiv nicht. Ne?
Obwohl mit dem Starboard mit Huhn hat auch noch keiner gemacht. Das war auch super. Nee, ich kann das übrigens total nachvollziehen. Ich habe gestern die Ankunft gesehen von dem Huhnsegler, was lustig ist, was das Carsten gerade ins Spiel wirft.
Yeah.
Und denkst so, ach wie geil, dass der das geschafft hat und so. Und dann realisierst du, als er ankam, bekam er erstmal 2 Kinder rübergereicht. Der hat nämlich auch 2 Kinder. Mhm. Und ich habe auch zu meiner Frau, wir haben ähnliche Lebenssituationen. Ich habe eine tolle Frau, ich habe nur ein Kind, aber auch eine tolle Frau. Und ich würde auch niemals auf diese Idee kommen, das zu machen. Also ich habe auch gestern gedacht so, boah, wie muss das hart sein, wenn du da irgendwie, ich meine, das ist ja auch immer mit einem Risiko behaftet. Und das kann ja auch mal was passieren. Mhm. Und ich könnte das nicht. Also das wäre für mich auch völlig ausgeschlossen. So, also ich kann es auch seglerisch gar nicht, aber das wäre für mich, also auch wenn ich es könnte, überhaupt würde es nie in Frage kommen, wenn ich hier so ein Kind hätte. Ich könnte jetzt nicht aus dem Haus gehen und sagen, du Papa ist jetzt irgendwie 3 Jahre in Lorient und dann fährt er mal einmal um die Welt. Never.
Wobei, ich glaube, was Robert meint, ist ja noch eher, also mit dem Anspruch her, das kann ich voll nachvollziehen, das ist ja nicht nur, sag ich mal in Anführungsstrichen nur, ich glaube, diese 2 Monate jetzt da auf dem Wasser ist ja noch das Wenigste, aber eben genau diese Kampagne vorher, ne?
Oder ja,
das,
genau, klar.
Das kann ich mir schon von. Wenn du sagst, Skill-Lücken, das ist ja auch nicht, oder ja, sprich doch mal über das Projekt von Boris, weil da haben wir ja auch schon viel drüber geredet. Das, wie gesagt, man denkt ja immer, und jetzt wurde ja auch viel beurteilt und wo ist er da gesegelt und du sagst, sprichst ja auch von Skill-Lücken da oder nicht oder wo ist man gut, aber vor allem ist das doch so eine Kampagne, ein richtiges Gründen einer Firma, ne? Und CEO zu sein und da wenig Zeit zu haben. Oder wie siehst du das, Robert?
Ja, also ich absolut. Also ich sag mal als kleines Beispiel, als wir in Alicante vom Steg abgedrückt wurden zum Ocean Race, da waren wir 35 Teammitglieder, ja, für 4 Segler auf dem Wasser. Und Boris hat da noch mal eine ganz andere Armada an Crew gehabt. Und also wenn man jetzt mal den Brückenschlag zu Boris, ich habe ihn irgendwie immer probiert, den letzten Tagen auch mal telefonisch zu erreichen, weil ich ihn auch definitiv gratulieren will. Also ich, keine Frage, sportlich ist er unzufrieden und alle hätten sich da mehr erwartet. Aber Carsten, wie du sagst, also das ist einfach, ich ziehe einen totalen Hut vor seiner Power. Also der dreht einfach so ein unglaublich großes Rad und hält seit Jahren eine Menge an Bällen in der Luft, denen er aber auch oft gerecht wird. Ja, also das ist ja bei ihm teilweise ist ja, ich sag mal, diese Vendée Globe ja nur ein Werkzeug auch für ganz andere übergeordnete Ziele. Ja, also seine Öffentlichkeitsarbeit ist Wahnsinn. Keine Ahnung, es geht um Bildung, es geht um Umweltschutz. bis in die Politik, dann hat er das Ocean Race gemacht, dann hat er danach die zwei Transats gefahren, jetzt die Vendée, er hat auch ein Kind, also der ist im selben Kapitel wie ich und also es ist eine Mords-Energieleistung und ein Mensch hat nur eine gewisse Kapazität, die er aufteilen kann auf verschiedene Sachen und ich weiß nicht, das wird bei ihm ja noch nicht ganz ausgewertet sein, aber ich denke mal, PR-mäßig haben die definitiv übererfüllt. Also wer in Deutschland jetzt alles übers Segeln spricht und wer da plötzlich von Ahnung hat. Und hinzu kommt auch noch, er hat ja einen Sponsoring-Pool, nicht? Da ist ja nicht ein Namensgeber, sondern
Ja.
er muss ja da sehr, sehr viel Adressen einfach bespielen. Und also ich finde, das ist eine ganz respektable Leistung, was er aufgebaut hat. Und vielleicht abschließend, ich habe immer so den Gedanken gehabt, sportlich glaube ich, würde Ihnen ein zweites deutsches Boot gut tun.
Dass du dann fahren könntest.
Nein, das meine ich nicht, aber ich
Nein,
glaube,
aber ja.
das würde vielleicht wieder, ich will das auch nicht schmälern, was er überhaupt nicht, aber ich glaube, viele hätten sich ja gewünscht, so dass er da sportlich irgendwie ein bisschen mehr Glück gehabt hätte und so. Und vielleicht, ich sag mal, wenn man so als Ex-Leistungssportler drauf guckt und so, die Vorderen vergleicht mit Boris, dann ist das ja schon irgendwie noch ein bisschen ein anderer Auftritt. Und man wünscht sich ja, oder ich hätte mir manchmal so gewünscht, ey, los, komm, ey, jetzt ein bisschen mehr in die Performance reindrücken und konzentriere dich und Kopf hoch und aber ich glaube, ey, er ist vielleicht auch ein bisschen abgemattet gewesen. Also weißt du, was er alles gemacht hat in den letzten Jahren. Und das habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat sich da zu früh ablesen lassen, auch auf dem Rennen, so, ne?
Finde ich ein ganz spannendes Thema, wurde vielleicht auch einen Schritt vorausgegangen, aber ich im Vorfeld fand ich ja einen Megaschritt, das, was Thomas Rouillon gemacht hat, genau das, was du ja sagst, die hat das ja quasi mit zwei Booten, ein den Rennstall und dann auch, ja, für mich hätte ich habe den ja auch, stimmt das eigentlich, Stefan, hast du mal geguckt, habe ich den nicht wirklich nach vorne getippt? Na, wir sind uns nicht uneinig, wir haben ja vorher getippt als zu dritt und ich
Wen?
bin
Rouillon?
Rouillon. Ich war mir relativ sicher, dass der, also ganz weit vorne, gehört ja auch zu den Favoriten, aber im Endeffekt hat er ja doch ein bisschen enttäuscht, weil er dann auch so hinter die ersten drei so ein bisschen zurückgefallen ist. Aber egal, wenn man so ein Projekt macht, also sag ich mal, Next Step, Vendée Globe, dann hätte ich gedacht, so, ja, sag ich mal, ja, wie du es ja auch kennst, Robert, also sag ich mal, wie es halt eher so im Anglo, sag mal Anglo, eher amerikanischen Raum, wo, naja, so mit America's Cup Hintergrund, wo man zwei Boote hat oder drei miteinander vergleicht, Speed testet und sich dann eben angleicht und so einen starken Typen wie dann halt Gottschalk dazu zu haben und dann eben auch ein zweites starkes Boot dabei zu haben. Das hätte ich im Vorfeld gedacht, sowas müsste doch eigentlich eine Winner-Performance sein. Oder ist das jetzt gescheitert? Oder ja, was ist da seine Zeit
Also
voraus
ich,
gewesen?
nee, ich glaube, das meinte ich jetzt gar nicht so, dass man den Rennstall erweitert, aber ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird Boris das wahrscheinlich machen, dass sein jetziges Boot weiterfahren wird unter seinem Rennstall. Ich glaube, das, was er mit dem Ocean Race gemacht hat, das war fantastisch. Also er hatte ja super Segler an Bord und im Team so ein Schiff zu pushen mit Nico Levent und Jan Ilies. Und also das ist ja auch so viel Wissen, was du dann dir draufziehst. Und dann hast du vier andere Schiffe, mit denen du da irgendwie 70.000 Kilometer Speedtest machst. Ja? Also das ist mega. Und
Schon gut, ne?
davon hat er definitiv auch tierisch gewonnen. Aber ich glaube, was ich vorhin meinte, Boris ist der einzige Deutsche und klar, wir ärgern uns jetzt über seine Platzierung ein bisschen, er sich am allermeisten. Aber es war ja trotzdem für ihn eine erfolgreiche Kampagne. Aber ich glaube, wenn jetzt noch ein zweites deutsches Schiff da wäre, dann würde er so um sein Top-Standing in Deutschland sportlich mehr investieren müssen, so,
Verstehe
nicht?
ich.
Und die anderen Ziele vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und ich glaube, das wäre cool, auch so für die deutsche Story, nicht? Wenn du so zwei Deutsche da, das, und ich glaube, sportlich kann er auch mehr, definitiv, ja.
Dann wird sich wahrscheinlich auch dieser, ich sag mal, medialen Druck hat er ja auch, das kann man nicht bestreiten. Also ich weiß, der hat ja mal einmal so eine ungewollte Halse gefahren, da stand dann in allen Boulevardmedien, deutscher Segler kennt es im Südmeer. Also da stand wirklich in jedem.
Kentert immer nach
Swing. Immer gleich kentert. Also dass die Leute, die das nicht wissen, was da passiert ist, die denken auch, der ist einmal irgendwie, weiß nicht, Mast nach unten gestanden da.
Ja.
Und ich glaube, sowas stand sogar in, ich könnte mir vorstellen, in der Apothekenrumschau. Also, und wahrscheinlich wäre es für ihn auch gut, wenn sich dieser mediale Fokus nicht nur auf ihn ziehen würde, sondern vielleicht noch ein zweiter Deutscher, jetzt Carsten, Contender oder so, mitfährt. Nee, dass die, das ach natürlich, klar, dann ist natürlich auch diese Last so auf 50-50 verteilt, oder wenn es so eine, zum Beispiel so eine deutsche Violette-Orange gäbe, dann wäre natürlich die Berichterstattung ganz anders, dann könnte sich vielleicht auch auf andere Sachen konzentrieren, weil der war ja auch ständig irgendwie live irgendwo im Fernsehen und in Talkshows zugeschaltet und mit Robert Habeck und hier und da. Ist ja schon, ja, so, weiß ich nicht, der hat ja schon eine große Medienlast auch zu tragen. Also jetzt hört sich jetzt sehr, sehr schwer an, aber klar, vielleicht macht ihm das, machen sich da irgendwie andere Sachen dann, fallen dann leichter, ne?
Wobei, ich finde, er spielt die Karte, und vielleicht spricht Robert das auch so ein bisschen an, diese, naja, es ist ein Riesenunternehmen, und ich glaube, auf der einen Seite schützt er sich auch so ein bisschen damit, weil es eben nicht rein sportlich ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, sondern eben diese, sag ich mal, diese übergeordneten Ziele. Sag mal, wenn es nicht läuft, hat er trotzdem natürlich eine Reichweite und macht was. Ich habe jetzt auch letztens die vom NDR noch eine Reportage, wo es eigentlich nur darum geht, was heißt nur, also um den Umweltaspekt, diese Boje quasi auszuwerfen und wie wichtig das auch ist, da die Temperaturen im Wasser zu machen, also aus einer wissenschaftlichen Sicht, fand ich interessanten Blickwinkel, und natürlich ist es ja auch psychologisch so ein gewisser Schutz, der nimmt einem ja auch vor so einem Rennen einen gewissen Druck, dass du nicht nur quasi an der Platzierung gemessen wirst, sondern eben auch an dieser übergeordneten Botschaft halt. Ne? Kann das so ein Effekt sein, Robert? Oder,
ja. Ich weiß nicht, ob das die Leute so sehen, aber er steht einfach auch wahnsinnig stabil so da in diesem Business, nicht? Durch diese vielen Säulen, auf denen er seine Kampagne baut. Also ich, ja, aber da waren wir am Anfang, es kostet natürlich auch Energie, nicht? Die vielleicht dann nicht nur in die Sportperformance gehen kann.
Stimmt.
Siehst du denn die Chance, dass da mal ein zweiter Deutscher mit? Ich weiß, wir hatten hier auch im Podcast Andreas Baden, der ist im Short-Team von Sebastian Simon, den kennst du ja auch gut. Mhm. Und der würde gerne 2028 mitfahren. Siehst du denn sonst noch jemanden, den du da kommen sehen würdest?
Boah, ist schwierig. Also ich sag mal, der Einzige, der bei uns in der Kampagne ja wirklich ein paar Jahre Imoca-Erfahrung gesammelt hat, ist Philipp Kasüßke, aber der ist jetzt auch junger Vater und der macht jetzt so ein bisschen eine Konzernkarriere. Der hatte sich aus meinen ganzen Segelprojekten jetzt auch erstmal verabschiedet, aber dahinter klafft einfach ein Riesenloch. Also ich würde mich freuen, wenn Andreas da irgendwas hinkriegt, das fände ich grandios, aber das wäre vermessen zu sagen, dass er da, sag ich mal, Boris in die Fersen tritt oder so, dass der weiter nach, ja.
Hast du von Susanne was gehört?
Hast du was? Ach so, ja, stimmt. Ja. Susanne. Ehrlicherweise haben wir jetzt auch kaum noch Kontakt. Wir hatten beim Ocean Race Kontakt jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so. Ne?
Kann ich auch so sagen. Auch ruhig geworden irgendwie. Ne? Ich glaube, das mit dem Sponsoring, da hat sie so ein paar Probleme jetzt gehabt. Aber naja. Ja, mal abwarten irgendwie. Aber das ist natürlich, ja, das kann ich nachvollziehen irgendwie.
Was braucht man denn, um da mit zu segeln? Also was ist denn das, welches Gesamtpaket muss man mitbringen und was muss man besonders können, um zu sagen, okay, ich könnte eine Chance haben, mal so eine Kampagne durchzuziehen?
Also willst du jetzt auch Budgetantworten haben oder?
Ja, also ist jetzt
auch nicht schlecht.
Okay. Ja, wahrscheinlich reicht es vermutlich Robert, reicht
es schon nicht schlecht.
Vermutlich reicht es ja nicht, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich irgendwie super geil segeln kann und im Mokka erst recht total, dass ich der schnellste von allen wäre. Da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, ne?
Ja, definitiv. Also also letztendlich, klar, für mich war der Teil an die Startlinie zum Ocean Race der härteste Teil des Rennens. Also das hat ein paar Jahre gedauert. Boris hat da auch ein paar Jahre für gebraucht, die Finanzierung aufzubauen. Und ja, ich glaube, dass die Jungs, die vorne segeln, kompetitiv um den Vendée-Sieg, also so Neubau muss sein. Da schießt du bestimmt 6, vielleicht ist es auch jetzt schon mehr als 6 Millionen rein. Und ich glaube, dass du dann wenigstens so 2 bis 3 Millionen brauchst pro Jahr für die laufenden Kampagnenkosten. Ja, wenn du das vernünftig machst, dann über 3 Jahre oder so, dann ja, bist du da, weiß ich nicht, bei 12, 15 Millionen, würde ich sagen, ist ein kompetitives Winning-Budget, ja.
Und wenn du
Und
selbst sagst zu dir auch, genau da reinfinden, dass du glaubst, Skill-Lücken für sowas zu haben, oder was meinst du dann? Oder was braucht man denn, oder wo muss man stark sein, oder?
Naja, das sind ja dann jetzt schon wieder so die sportlichen Skills, aber den Aufbau, sage ich mal, einer erfolgreichen Vendée-Kampagne, da gehört ja noch mehr dazu. Also dann fängst du an, Team aufzubauen, da brauchst du super viel Erfahrung.
Stimmt.
Keine Ahnung, fangen wir mal bei der Hardware an, also sich für ein Design zu entscheiden, also die architektonische Entscheidung zu treffen, der ganze Teamaufbau, also die Leute, die da vorne segeln haben, also wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen immer mal so liest, die haben also unglaublich starke Teams aufgebaut und das ist auch ein Skill, das muss man definitiv können, ja. Naja, und dann brauchst du natürlich auch irgendwie einen Partner, mit dem du sowas langfristig in Ruhe planen kannst, ja. Und klar, zum Schluss verbleibt es dann auch beim Segler. Und ja, ich sag mal, wenn man das jetzt so ja, vergleicht zu so einem, ja, sag ich mal, olympischen Profil, dann sind das schon Welten. Also ich habe ja auch irgendwie, ich würde sagen, 7, 8 Jahre verbracht damit, längere Distanzen dann zu segeln. Bin shorthanded ein bisschen gesegelt auf kleineren Booten, auf größeren Booten. Und da, ja, also ich sag mal, vom wahnsinnstechnischen Verständnis, was man sich aufbauen muss, geht es natürlich dann, wenn du mal aus einer Mannschaft heraustrittst, auf einen Solo-Segler, die alles alleine verantworten müssen. Das ist Wahnsinn. Also du brauchst also wirklich so ein allumfassendes technisches Wissen. Und das ist das, dafür braucht man einfach ein paar Jahre. Also das ist nicht nur die, sag ich mal, hohe Kunst der Navigation da draußen auf den Weltmeeren, sondern das ist so ein Schiff ist ja irgendwie eine Nummer und das Space Shuttle, da ist so viel Elektronik drin und also das ist wirklich eine komplexe Sache. Und was ich beeindruckend finde, was man jetzt so sieht bei den Top-Jungs da vorne, die haben auch alle einen Ingenieurstudiengang abgelegt. Das kannst du sehr nautisch angelegt auch in Frankreich studieren. Und die haben einfach ein wahnsinnig technisches Wissen. Die entwickeln die Boote mit, die begleiten den Bau, die wissen draußen ganz genau. Also man regelt ja, sage ich jetzt mal, kurzer Exkurs, so ein Schiff kannst du bei gewissem Seegang schon ab 13, 14, 15 Knoten ja zerbrechen. Und ab da musst du dann im Prinzip immer Gas rausnehmen und fährst halt auch viel einfach über Alarme. Du regelst Alarme hoch und runter. Du hast im Prinzip Sensoren eingebaut im Schiff und weißt genau, unter welchen Bedingungen du dein Schiff pushen kannst. Ja? Und die Jungs, die sind so gut da drin, wenn die Wellen lesen. Die Gewichte, das Gewicht der Luft, den Speed, den Strom, den sie da draußen haben, wenn sich das Wellenbild ändert, wissen die sofort ein bisschen, wo sie Gas rausnehmen müssen. Und die sind einfach so stark im Material drin, dass also das gehört dazu, um so ein Rennen heutzutage zu gewinnen.
Wie viel macht denn da haben wir mit Carsten, wir haben vorher, müssen wir gestehen, über dieses Gespräch gesprochen, wir bereiten uns auch vor. Nee, was uns auch interessieren würde, so beim Routing oder diesen ganzen Kram, zu wie viel Prozent verlässt man sich da komplett auf diesen Computer, auf diese Technik, und wie viel davon ist Bauchgefühl, dass man sagt, nee, das mache ich lieber anders?
Na,
Oder Erfahrung, dass du
ja,
sagst.
also ich sag mal, das ist so ein bisschen Das ist ja die Königsdisziplin des Hochseesegelns, das Navigieren. Und du brauchst natürlich super genaue Daten über dein Schiff. Und dann hast du da deine Routing-Software, wo du diese Daten einspeist. Und dann lädst du Gripfiles runter von Wetterbericht XY. Da gibt es im Prinzip eine amerikanische und europäische Familie und sehr viel Unterwetter, also Daten. Und die sind in verschiedenen Regionen der Welt eben genauer, die einzelnen Daten. Und dann brauchst du natürlich auch irgendwie ein Wissen über die Seegebiete. Da muss man natürlich auch mit der Realität abgleichen, was sagt der Himmel, was sagt der Seegang, was ist die Temperatur, so, da muss man ein Näschen für haben, da muss man taktisch sein Wissen da einfließen lassen zum Feld. Da musst du auch irgendwie wissen, ja, wie viel pushe ich hier? Also die rechnen ja manchmal, was weiß ich, okay, jetzt rechne ich hier mal mit 105 oder 110% Performance, weil es total wichtig ist, in das nächste Wettersystem noch reinzufahren, oder jetzt können wir hier eh nichts gewinnen, weil wir in 5 Tagen eh gegen die Wand fahren, weil da ein Hochdruck ist oder so.
Und Performance heißt dann an den Polaren, ne? Oder an,
genau. Die ziehen die Polare hoch, oder sagen wir mal, es ist großer Seegang oder so, dann schieben sie Polare auch mal ein bisschen runter. Und mit Satellitenbildern musst du abgleichen, und du brauchst natürlich auch irgendwie das ganze, ja, wie nennt man das ganze Energy Management von dir selber ja auch, ja, also okay, in 2 Tagen muss ich wahrscheinlich, ja, da kommt hier nichts beim Schlaf drumherum, ja, da habe ich vielleicht mal in Summe 30 Minuten und da muss ich einfach 23,5 Stunden bereit sein, hier scharf zu segeln, oder fährt mein Boot noch auf allen Zylindern, oder habe ich ein Loch im Segelinventar, oder zum Beispiel bei Simon, was macht das abgebrochene Foil? Und das sind, also da fließt so viel rein, ja, Intuition, Daten, so Wissen an der Realität oder Abgleich an der Realität und so. Es ist eine große, große Kunst. Und die Jungs da vorne, Chapeau. Also ich finde das totalen Wahnsinn, wie die das machen. Ja.
Charlie Dolin hat mal den Carsten immer Charlie Dolly nennt. Alter Running Gag hier in dem Podcast.
Ja,
der hat mal irgendwo unten, das war glaube ich noch im Indischen Ozean, da kam so ein Tiefdruckgebiet und der hat sich dann glücklicherweise praktisch an den äußeren Rand, also innen, wieder vorgesetzt, und das hat ihn auch.
Ins Mauseloch,
genau. Und das war echt wie so ein Zug, der ihn darüber gefahren hat. Also es war auch, und er meinte dann, dass er sich für eins von 150 möglichen Routings entschieden hatte. Und das glücklicherweise auch gepasst hat. Also da ist er dann schon, und das ist doch schon eigentlich dann Bauchgefühl, dass man sagt, okay, komm, das mache ich jetzt so.
Ja, also wie gesagt, da gehört auch viel Bauchgefühl dazu, aber letztendlich haben die Jungs, ich weiß nicht, ob man, die haben ein unglaublich arithmetisches Denkvermögen. Also die sind, das sind Rechenmaschinen letztendlich auch, ja. Und ich hatte, also Stefan, die Szene, wo der in das erste Southern Ocean Tief da mit draufgesprungen ist mit Simon, das ist für mich, also sagen wir mal, 5 Tage zurückgespult, das war für mich so die Schlüsselszene der Vendée, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück.
Nee, können wir gleich schon.
Genau, aber wie die Jungs ihre Schiffe beherrschen und was die denen so zutrauen, also dieser Ritt dort oder dieser Sprung in dieses Mauseloch von diesem meteorologischen Monster, das ist schon, also das muss man sich auch zutrauen, ja, und ich glaube, da ist ein bisschen Risiko involviert gewesen, aber der hat das einfach auch saustark berechnet, dass er das schafft, und hat das Ding da durchgezogen, und also das ist für mich eine total beachtliche Meisterleistung gewesen. Und im gleichen Atemzug, wo Richomme nach Norden abgedreht ist, weil...
Das wollte ich gerade sagen. Genau. Ja.
Genau, weil ich sag mal, in der Speckliste seines Schiffs das vielleicht zu viel Risiko war, ja, ist der nach Norden abgedreht. Der ist ja teilweise für ganz kurze Zeit sogar nach Nordwest zurückgefahren,
ja, ne,
auf dem Tracker.
Genau. Und ganz spät, ich glaube, der war ja auch in der Lage, weil er wirklich direkt neben Dolin segelte. Also bei anderen muss man ja sagen, Rouillon, die waren, glaube ich, einfach schon ein Stück weiter zurück, dass sie diese Option nicht hatten. Aber Richomme hat sie ja nachher ja auch geärgert und hat gesagt, ey, Mist, da verliere ich jetzt wirklich so viel. Ich glaube, der hat auch nicht mehr damit gerechnet, nochmal ranzukommen. Aber, Entscheidung...
Aber da wollte ich gerade kommen, Carsten. Ja? Der hat okay. da oben im okay. Norden ein Interview gegeben, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, und da habe ich noch gedacht, wie der hatte 400 Meilen ungefähr Rückstand. Und der hat da oben gesagt, also jetzt muss ich, weil das ist eine Meilenzahl, genau die ich noch aufholen werde.
Ja.
Also es sind ja unterschiedliche Designs so ein bisschen, nicht? Das wir ja wahrscheinlich genau. schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Die Boote haben einfach andere Sweet Spots gehabt, so. Genau. Aber das war ja, also da sagt ihr dir da oben auf einmal, ja, okay, ja, jetzt bin ich hier weit genug raus und jetzt ist die Gefahr, aber jetzt muss ich auch, weil das ist genau die Lücke, die ich noch schließen kann. Das ist doch krass. Und das hat der ja auch so gemacht. Ich meine, Cap Horn war der 10 Minuten vor dem.
Ja, also. Wobei, stimmt, finde ich auch. Ich finde diese Stelle tatsächlich total spannend. Da haben wir auch viel drüber geschrieben und haben wir auch schon viel darüber erzählt, weil es, aber ich finde diesen Punkt erstmal, auf den du ja hinweist, das ist an einem Punkt, wo vielleicht das Routing oder die Routings verschiedene Optionen vorgeben und der eine entscheidet sich denn für ein krass anderes Routing als der andere. Ne? Ich meine, man muss manchmal immer sagen, okay, das kann ja schon mal anders sein, wenn jemand jetzt, weiß ich nicht, 20 Meilen dahinter liegt, dann kann diese eine Option vielleicht schon gar nicht mehr da sein. Das muss man ja auch immer sagen, weil man immer sagt, oh, wieso ist der nicht dahin gefahren?
Absolut, absolut.
Aber Richomme hat ja dann danach, ich fand das ganz interessant, so im Rückblick hat er sein Rennen, er wollte nie auf diese Situation da quasi reduziert werden, im Sinne von, ich habe da eine falsche Entscheidung getroffen, obwohl er sich, als er dann im Norden war, und hat durchaus auch gesagt, scheiße, das war Mist. Aber er hat, glaube ich, das, was du jetzt sagst, dann schon gesehen, ich kann das wieder aufholen. Bloß ich fand, so wie er es später ja nachher auch erzählt hat, was ja auch wieder mit den unterschiedlichen Designs der Boote zu tun hat, dass er eigentlich sein Boot ja ähnlich wie Boris für diesen Southern Ocean optimiert hat und eigentlich da unten im Southern Ocean schon großen Vorsprung hätte raussegeln müssen, um nachher Dolin dann im Atlantik eigentlich auch Paroli bieten zu können. So hat es erst, glaube ich, er wollte es so nicht sehen, aber er hat es ja auch gesagt, genau wie du, ich war doch am Cap Horn direkt dabei, aber er hat dann am Cap Horn schon gesagt, ja, eigentlich kann ich den mit meinem Boot nicht halten, weil der, ich weiß gar nicht, kann das sein, dass es eine Tonne leichter ist, irgendwie die Kiste von Dolin, jedenfalls auf jeden Fall optimiert eher für den Atlantik als eben für die große Welle da unten. Ne? Also ja,
genau. Ja, also es ist schon so, dass sicherlich Dallons Boot ein bisschen mehr der Allrounder ist und es ist jetzt im Nachhinein auch wieder, hat sich's bewiesen, ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, weil Boris ja auch relativ stark, sage ich mal, an den Rand designt hat. Man braucht im Atlantik einfach irgendwie ein Schiff, womit du leichter durch diese Transition Zone kommst, was ein bisschen früher fliegt, vielleicht ein Stückchen leichter ist. Dallons Boot ist ein bisschen schmaler als das von Richomme, wird sicherlich auch ein ganz klein bisschen anderes Volldesign haben. Und dann hast du auf dem Rückweg im Atlantik auch diesen Amwind-Anteil wieder drin und so. Und ja, also auf dem Hinweg zählt es einfach, weil man kann nicht nur ein Boot für den Southern Ocean bauen, sondern du musst natürlich als einer der ersten unten in die Systeme springen. Und dazu brauchst du ein schnelles Allround-Boot durch den Atlantik. Und dann muss man da unten natürlich einen kleinen Kompromiss durchfahren durch die Riesenwellen. Und das hat er... Hat er dann natürlich auf der Rücktour den Atlantik hoch, klar, hat ihn Dallon wieder besiegt. Ja.
Trotzdem nochmal spannender Aspekt, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil, wie wir schon sagen, Boris hat ja schon ein optimierteres Boot für den Southern Ocean. Trotzdem ist ja die Entscheidung gefallen, naja, dass er so den Anschluss verloren hat, der war ja noch quasi im Atlantik, also vor den Doldrums, war der ja noch mittendrin. Und er erzählt dann, das konnte ich immer nie so richtig einordnen, weil du kannst es vielleicht besser einschätzen. Aber er erzählte da von einer Nacht wirklich, wo wirklich, also okay, er hat so ein bisschen, er war, glaube ich, nur gar nicht so weit hinter Rouillon, der hat ja dann ganz krass immer Richtung Westen von Anfang an auch investiert. Es lag ja dann nominell laut Tracker da auf dem hinter 30. Platz, Rouillon, aber das Rennen ging dann Richtung Westen ja durchaus ab und Boris hat da so ein bisschen, glaube ich, so vier Halsen gefahren, ein bisschen mehr Richtung südlich, wo es ja nachher auch ging, ist auch egal. Aber er lag ja da mittendrin und dann hat er wirklich so in einer Nacht so einfach komplett in der Flaute gelegen, während die anderen, naja, teilweise eben, weiß ich nicht, mit 10 Knoten oder so schnell fuhren sie ja auch nicht. Aber was er danach so erzählte, das fand ich ganz, das ist gar nicht, das konnte ich nie so richtig einordnen. Er hat dann so ein bisschen, so, als ob er sich so, auch, naja, in seinem Video dann ja, nicht entschuldigen wollte,
Ja,
aber
ich
so,
erinnere.
ne, genau. Und das, aber da war, so war die Situation ja, dass er auch sagte, ja, ich habe im Dunkeln, ich konnte wirklich nichts sehen. Er hätte auf ein Radar geguckt, er hätte auf Satellitenbild geguckt und normalerweise kann man wohl die Wolkenentwicklung da in irgendeiner Form sehen, aber er ist dann halt genau in irgendeine Wolke im Dunkeln, die er halt nicht sehen konnte und da ist er gefangen. Wie kann man denn, also ich stelle mir das ja immer vor, na, ich sag, hab ja öfter, hab ich auch immer schon mal einen Arsch voll gekriegt, wenn das ist doch wie auf der Alster, der eine kriegt halt eine Bö und der andere fährt weg, aber du kannst es auf der Alster halt sehen, die Bö. Ich meine, im übertragenen Sinne kannst du es ja auch so auf den Routing-Programm eher ein bisschen sehen, du kannst aber auch rausgucken, mal eine Wolke, denke ich mir, aber in der Nacht hast du ja nur dein Gefühl vielleicht und diese Hilfsmittel Radar und Satellit, kann man da ein Gefühl entwickeln oder war Boris da einfach schlechter als die anderen oder hat er da einfach nur Pech gehabt oder wie ist das in sowas, in solchen
Also ich
Situationen?
glaube, da ist wirklich auch ein bisschen Glück und Pech involviert. Also wenn ich zurückdenke an das Ocean Race, wo man fully crewed gefahren ist, wo ja quasi immer zwei Mann on watch waren, da hatten wir auch Situationen, wo der ein oder andere mal eingeparkt ist, einfach unter einer Wolke. Ich erinnere auf der Etappe, die von Brasilien hoch nach Newport ging, auf einmal war Biotherm. Die standen ab und wo wir schon gedacht haben, krass, also wollen wir mal Race-Committee fragen, ob die einen Schaden haben, ob wir da assisten müssen, bis wir nicht, dass wir dann da schon vorbei sind und so. Und die sind einfach unter einer Wolke stehen geblieben. Und das passiert halt manchmal. Und das ist, aber ich finde, das mittelt sich auch so ein bisschen aus, ja. Also das war ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich finde, er hat auch schon irgendwie. Viele haben sich gewundert, weil er so zu so einem frühen Zeitpunkt gesagt hat, shit, jetzt ist der Zug abgefahren. Der wusste genau, dass die da vorne jetzt im Prinzip die Führenden immer reicher werden. Aber ja, also es sind ja andere von dort auch wieder rausgekommen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Pech, aber also sein Boot hat nicht für diese Bedingungen den Sweet Spot. Du kannst es teilweise gut fahren und so weiter, aber es ist für was anderes gebaut. Und ja, weiß ich nicht, da gibt es eben andere Designs, die rutschen da ein bisschen besser durch. Und das sind dann manchmal super viele Meilen. Ne?
Jetzt hat der Löhne diesen wahnsinnige Zeit in die 64 Tage gebraucht. Was würdest du denn sagen, wie viel ist davon, na klar, seglerisch ist kann natürlich, aber um diese Zeit noch mal zu toppen, muss wahrscheinlich viel zusammenkommen, nicht nur ein schnelleres Boot, sondern auch noch mal an die Bedingungen waren wahrscheinlich so das Ausschlaggebende, was er gehabt hat, ne?
Naja, also klar, diese Vendée war das Wetter, das war schon toll. Also die Führenden, die sind da natürlich irgendwie unter super Wind- oder Wetterbedingungen durchgefahren. Der erste Teil nördlich vom Äquator war ein bisschen komplizierter in der Ausgabe, aber ansonsten sind die da so schnell durchgefahren. Aber es ist. Also Frank Kamar hat gesagt, jetzt gerade habe ich irgendwo gelesen im Interview, dass die 60-Tage-Grenze durchaus möglich ist, wenn alles zusammenpasst mit Wetter
Wahnsinn.
und Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Boote. Aber ich glaube, was jetzt einen Riesenunterschied einfach ist, ich sag mal, der ehemalige Rekord von Amel Leclerc, 74 Tage oder so, was der und der Zug war
Ja,
bei 64 oder so,
75 oder
nicht?
4, genau.
Ja. Und wir sind ja im Ocean Race die Hugo Boss 6 gefahren. Das ist das Schiff, was seinerzeit die 16er Vendée Globe mit Alex Thompson
Ah
gefahren
ja,
ist, nicht?
genau,
Und
genau.
diese Schiffe sind, sage ich mal, in den damaligen Vollkonfigurationen und so weiter, die haben, also der Rekord, glaube ich, von Alex lag bei 530 nautischen Meilen in 24 Stunden. Der war lange der Single-Handed-Monohull-Rekord. Aber da sind die Schiffe so, ich sage jetzt mal, wenn die schnell bei guten Bedingungen waren, 420, 500 selten, ja, aber so knapp unter 500 Meilen in 24 Stunden gefahren. Und wenn du dir diese Generation der heutigen Schiffe anguckst, also die fahren zwischen 520, 580 Meilen in 24 Stunden. Und also die Höchstgeschwindigkeit ist ja jetzt, ich weiß nicht, Simon hat den Rekord erhöht auf 600 oder so.
Ja, das war eine 6 vorne, ne? Ja.
Richtig, deutlich über 600, ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, 610 oder so. Das, ja, wie auch
und,
immer.
Und das sind einfach, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 15, ich weiß jetzt nicht, ich sag mal 15% mehr Performance, ja, wenn man das bei gleichen Bedingungen vergleicht. Und das gibt diesen Booten natürlich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, mit den Wettersystemen zu spielen. Also dass du legst dich jetzt vor so einem Tief und wenn du das gut machst, fährst du da einfach ganz anders vorne her. Und das ist sicherlich, wenn es nochmal gute Wetterbedingungen gibt, durchweg. Also wie gesagt, der erste Teil dieser Vendée war wirklich langsam, historisch langsam. Dann kann man diesen Rekord sicherlich irgendwie knacken. Also ich glaube, das ist noch nicht das Ende.
Ich meine, wir haben schon gesagt, irgendwie so gescherzt, ich glaube, die haben so 4 Wochen gebraucht bis Australien. Da habe ich mich gefragt, welches Verkehrsmittel es außerhalb des Flugzeugs noch geben wird, dass das schafft. Da fiel mir nichts ein. Also Zugauto, das ist schon wirklich krass.
Ja. Wobei man dazu sagen muss, das bedeckt man ja immer gar nicht. Ich meine, die Boote werden ja eigentlich sogar künstlich gebremst durch die Regeln. Ne? Ich meine, es gab ja im Vorfeld der jetzigen Vendée Globe wieder eine große Diskussion, gerade weil sie die Regeln für die nächste ja festgelegt haben, ob man denn nicht endlich mal unter das Ruder ein Tiefhull bastelt, um damit ja einfach Kontrolle zu haben, auch für beim Fliegen. Und Monsieur Berton und Louis hat ja so aus Spaß beim Relaunch seines Bootes oder beim Refit hat er sich so ein Foil da drunter gebaut und hat dann gezeigt, weil er hat natürlich auch propagiert in diese Richtung, offenbar, es war natürlich auch ein schöner PR-Stunt, seine Büro-Valet da voll fliegen zu sehen, also das können die Boote ja auch. Und dann haben die aber gesagt, klar, es ist immer doof, wenn die, sag ich mal, die Entwicklung am obersten Ende so offen lassen, dann kommen eben diese alten Boote überhaupt nicht mehr mit, haben sofort überhaupt gar keinen Wert. Also ist immer so eine Gratwanderung, ne? Aber ich habe vor 2 Tagen noch irgendwie eine Geschichte geschrieben, das ist auch, Italiener haben so ein Boot propagiert, 45 Fußer eben mit Tiefhull unterm festen Kiel und so einen normalen Flügel in Lee, also einen normalen, wie die Imokas haben, und eben Tiefhull unterm Ruder, das so als One-Design-Klasse. Also das sind schon Bestrebungen. Ich weiß, hier Pierre Casiraghi hatte wohl auch schon sowas propagiert, das ist allerdings schon 2022 gewesen, da hat man nicht mehr so viel von gehört. Also da gibt es ja durchaus Entwicklungen, die das einfach noch schneller machen, diese Boote machen können. Und wärst du dafür oder oder ist das okay, dass man das, ist das schlau, dass jetzt quasi die Klasse da so ein Entwicklungsstopfen vorsetzt, künstlichen?
Also das ist ja nichts Neues, die gehen immer langsam und ich muss sagen, klar, das würde sicherlich unter vielen Bedingungen noch schneller fahren, so ein Schiff, aber also jetzt hast du 40 Schiffe, die ein Ausscheidungssystem fahren müssen, um bei der Vendée teilzunehmen, ja? Oder 40 Startplätze. Also, das ist ja ein Rennzirkus, das sucht seinesgleichen. Der ist so stabil, sind ja alles Millionenprojekte. Also, erstmal muss man sagen, scheint ja dieses Regelkonzept oder Korsett oder Regelwerk der Imoca-Klasse gut zu funktionieren. Also, das gibt's, weiß ich nicht, sag mir mal eine andere Klasse, wo das funktioniert. Klar, so. Das definitiv. Ist schon. Und das ist eben so ein bisschen technische Neuerungen zuzulassen. Wie du sagst, würde gleichzeitig die älteren Boote aus dem Markt werfen. Aber wenn du so ein Boot eben hast, hast du auch eine gute Preisstabilität auch über drei Vendées sicherlich, ja.
Auch mit Ocean Race, ne? Ihr seid das beste Beispiel, ne? Also,
immer, genau, so. Ja. Und das ist einfach eine Philosophie, die diese Klasse fährt, die offensichtlich schlau ist. Also das muss man mal so sagen. Das ist einfach ein tolles Rennen. Und auch das Ocean Race ist damit auf den Zug gesprungen, weil da offensichtlich viel richtig läuft, ja. Und wenn man jetzt sagt, man könnte diese Boote noch schneller machen, dann müsste man aber auch erstmal andere Sachen nachrüsten. Also zum Beispiel dieser One Design Mast. Jetzt ist nur einer gefallen, ja, der von Arnaud Bossier war kein One Design Mast, aber.
Ja, habe ich auch gelesen. Wieso hat der denn? Der hat irgendwie nicht ein, der hat er noch, weil das ein altes Boot war?
Weil es noch ein älterer Mast war. Ach so. Ja. Die sind Grandfather. Genau. Und, aber die brechen natürlich öfter mal, auch wie im Ocean Race. Weil die aufrichtenden Momente, die diese Foils erzeugen, einfach Wahnsinn sind. Also da bist du ja über, weiß ich nicht, 30, 34 Tonnen aufrichtendes Moment, da kannst du den Kiel quasi abschneiden. Aber wenn du diese Schiffe eben richtig schneller machen willst und so, da muss erstmal was mit den Masten auch passieren. Und das ist in dieser ganzen Imoca-Industrie ein wahnsinniger Engpass, weil es nur diese eine Fabrik gibt. Und wenn du einen Mast verlierst, ist das ist eigentlich immer die Hardware-Achillesferse einer Kampagne. Ja, das ist ganz krass. Also die Masten sind eigentlich immer ausverkauft. Und also so, und aber generell finde ich, ist ich finde, diese Boote sind, also wenn man zur letzten Vendée guckt, da gab es ja irgendwie das große Favoritensterben. Jeder, der ein Riesenbudget hatte und ein neues Boot gebaut hat, ist ja fast ausgeschieden.
Ja, stimmt.
Und es war ja ein völlig anderes Rennen. Und das ist jetzt schon, hat sich doch toll entwickelt. Stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, sind irgendwie sechs Boote sind ausgeschieden, oder? Also das ist ja schon toll stabil geworden. Und auch wenn man jetzt so diese ganzen, die Elektronik ist stabil, ist ein Mast nur gekommen. Klar, jetzt hast du noch so ein paar Schwachpunkte mit den Furlers und den Hooks. Und aber generell ist das ja.
Da müssen wir gleich drüber reden.
Ja. Wollte ich gerade sagen, da wartet Stefan aber schon die ganze Zeit drauf.
Habe ich heute Nacht nicht geschlafen, deshalb. Also, ja, ich lasse dich erst ausreden, sorry. Aber auf den Hook komme ich nochmal.
Also ich finde das eigentlich eine schöne Entwicklung. Also die jetzige Vendée Globe fand ich von der Hardware super stabil. Also das geht in eine gute Richtung.
Wobei, lass mich nochmal, Stefan, weil ich fand, bin genau gerade zu dem Punkt gekommen, weil Robert drüber sprach, über diese Massen. Und da kommen wir, das ist ja genau die Brücke zu den Uchs, weil was ich auch gelesen habe, dass durchaus noch, da sind ja jetzt in den vergangenen Jahren, Saisons ja durchaus auch ein paar Masten nochmal gebrochen und ich meine gelesen haben, dass sie durchaus was gemacht oder verstärkt haben und dass jemand, ich hatte irgendwie ein Zitat gelesen von so einem Insider, der sagte, ja, die Masten seien sogar ein bisschen verstärkt, aber jetzt ist quasi die Sollbruchstelle eben deshalb nicht mehr so der Mast, sondern eben, das sei der Grund, weshalb die Uchs, die Fallenschlösser da an verschiedensten Stellen nachgegeben haben. Ist das auch deine Frage, Stefan? Oder?
Ja, überhaupt, wie so ein Ding funktioniert. Also wir haben immer gerätselt. Das ist, finde ich, das Wort unseres Podcasts ist Uck, also der französische Hook. Ja. Da kannst du bestimmt was zu sagen.
Ja, also erst noch mal kurz zurück zu Carsten. Also die Masten sind ein One-Design-Produkt. Das darf man nicht anfassen. Da müsste man das Regelwerk der Imoca-Klasse öffnen und an der Stelle tauschen. Und dann.
Ja, das hatte ich so verstanden.
Also, das ist meines, ein Tick, meines
dass
Wissens
sie das nicht. Erlaubt haben. Weiß ich nicht. Okay, gut.
Okay, also vielleicht. Ich glaube nicht. Also da gab es ja bis zum Schluss auch, der Sebastian, der bei seinem letzten Quali-Rennen da noch den Mast gebrochen hatte, nachdem er sich das Genick gebrochen hatte.
Ja.
Da hat er ja noch mal große Kritik geübt an den One-Design-Masten, dass da mal was passieren muss. Und das kannst du jetzt nicht kurz vor der Vendée, also da ist kein Mast mehr neu gestellt worden oder irgendwas. Also, genau. Ja, also es gibt verschiedene Systeme. Ich kann dir das gar nicht genau sagen, was ich weiß, was wir gefahren haben. Und das ist im Prinzip, hast du so ein, wie kann man das beschreiben? Also jetzt mal, das soll sich jetzt nicht wohl gern hören, aber du hast oben so einen Pin am Mast. Der sieht im Prinzip aus wie ein männliches Glied. Ja? Das hat wie so eine Eichel vorne. Und dann schiebst du da so einen Swivel, der im Prinzip der Negativteil dieser Steckdose ist rüber und der hat so flache Zähne, die sich dann von außen hinter der Eichel wieder verschließen. So.
Alter, das und tut mir jetzt im Schritt total weh, deine Beschreibung.
Ja, aber so sieht das aus. Ja, das
verstehe okay? Ich. Wir erhöhen halt unsere Abonnentenzahl wahnsinnig viel. Wir kriegen jetzt einen ganz anderen Kundenkreis rein.
Es tut mir leid, aber
nein, das ja, ist also, super. Das kann ich mir jetzt und, kann ich mir vorstellen auch.
So, und die sind sehr temperamentvoll. Und ich weiß auch nicht, also ich bin kein Ingenieur und habe da auch jetzt keinen kreative Gedankengut drin verwendet, wie man das optimieren kann. Aber scheinbar ist das eine Stelle, da muss man sich wirklich was überlegen. Und ich weiß auch nicht genau, was Boris, er hatte sich ja irgendwie für eine ältere Philosophie da entschieden, bewusst an der J2 und so. Mhm. Also das, ja, genau, so.
Okay. Wobei, ich glaube, die J2, das fand ich auch erstaunlich. Er sagt ja, also normalerweise wird doch die J2 einfach fixiert, unten und oben. Und er hat irgendwie eine Option, wo er das auch mit einem Fall, so habe ich es verstanden, dass er die im Grunde, dass er nicht da oben hoch muss, sondern das auch bergen kann. Kann das sein? Oder?
Ja, vielleicht.
Also, ja, irgendwie. Ein
bisschen. Höhenangst, das kann schon sein, ja. Aber ich kenne das alte System nicht. Das war vor meiner Zeit in der Klasse. Ja.
Er sagte nur
die
selber.
Die J2 ist ja laut Regelwerk, die bleibt immer da. Die ist, wenn du sie nicht benutzt, gefurled am Forsch. Ist ein stationäres Forschstag.
Ja, und er hat nur gesagt, er hat sich da ja auch sehr offen quasi entschuldigt bei seinem Team, weil er darauf bestanden hätte, auf diesen UK oder diese Art des Systems, und das hat wohl aus irgendeinem Grund eben nicht funktioniert. Naja, egal, aber ist ja ganz, ganz interessant.
Robert, sag mal vielleicht mal ein Wort zu so als wie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, du bist ja der Szene-Kenner. Wie schwierig ist es, sich so als Deutscher in so einer, also zu 99% französisch dominierten Hochseeszene überhaupt so durchzusetzen und da reinzukommen?
Also ich sag mal, diese Pyramide, die da drüben haben, ja, die Top-Jungs sind halt, also viele fangen Mini an, und was dann irgendwie folgen muss, ist die Figaro. So, das ist, ich glaube, auch aus den Top 10 waren 8 Jungs in der Figaro-Class.
Ja, hatten wir auch das Pflicht, und, mehr oder weniger.
Genau, das ist einfach eine knallharte One-Design-Schule, und die Jungs kennen sich auch alle daher, nicht? Also du kriegst eine Top-Ausbildung, aber ich glaube auch so, dass von der Härte, wenn du da mal, keine Ahnung, 36 Stunden durchziehen musst, bis hin zu, weißt du, die kennen sich wahrscheinlich auch mental untereinander so ein bisschen, wer wo eine Achillesferse hat oder wer so seine Lieblingsbedingungen, wo die liegen und so weiter. Und das ist schon ein Vorteil, wenn du jahrelang gegeneinander geraced bist und so. Das wissen wir ja auch vom One-Design-Segeln und so, nicht? Und das ist einfach, da werden die zu guten Offshore-Seglern gemacht, und viele, die diese Figaro-Klasse dann gewinnen, kriegen halt, beginnen nicht mit so einem, ich sag jetzt mal, verkauften Amateur-Abenteuer-Projekt in der Vendée, sondern steigen mit guten Sponsoren dort ein und fahren dann halt schon so eine Winning- oder potenzielle Winning-Campaigns, und das haben
meinst
wir in
du,
Deutschland
dass Boris nicht. Das kann man auch dann auch aufholen. Fehlt? Du meinst Bestimmt. Du, dass das Boris dann auch, ja, ne?
Also weil ich weiß, ein Vorteil, wenn du durch so eine Schule gegangen bist, nicht?
Ja.
Also
aber kann man das nicht nachholen, oder würdest du ihm das raten? Ist
jetzt irgendwie, na gut, aber also wer investiert da jetzt 7, 8 Jahre und wird da drin groß, ja?
Stimmt.
Also Sani hat das total toll gemacht, ja. Also das, ich fand den Schritt total super, wenn man zur Solo-Offshore-Seglerin einen Disziplinwechsel machen will, dann ist das auf alle Fälle der beste Schritt. Aber Jörg war ja wenig in der Figaro. Wenig in der Figaro.
Aber hat er zumindest
Mini und Class 40 gemacht.
Ja, aber der hat zum Schluss ja durchaus, auch ich glaube 2 Jahre oder jedenfalls, das war ja jedenfalls, der wollte ja bei der Kampagne jetzt ja auch nochmal dabei sein, und war immerhin so weit, dass er dann Figaro hatte und auch den Circuit da mitgemacht hat. Also egal, aber das ist ja auch klar, es gibt wahrscheinlich aber finde ich interessant, dass du das sagst, weil wir haben, ich, ja, Ja.
Ja, also ich hatte ja zum Beispiel in meinem Team mit Benjamin Dutroux und Sebastian Simon auch zwei, die da voll durchmarschiert sind, nicht? Die waren früher so ein bisschen Katamaransegler und Simon war 420er noch ganz gut und dann kam super früh der Schritt Offshore Figaro und Simon hat die Figaro auch gewonnen. Ben, glaube ich, war, seine beste Saison war Achter, glaube ich. Und die sind die Schule auch voll durchgegangen. Und ich bin auch stolz, sie haben das toll gemacht, das Rennen. Also alle beide, muss ich wirklich sagen.
Ja,
Also
sag
jetzt
doch
die
mal was
Hunde.
fürs, genau, über Sebastian. Ich sehe immer noch das Bild, oder was habe ich letztens auch irgendwie mich drauf gestoßen, irgendwas geschrieben habe, wo du quasi mit Sepp irgendwie überm Heck hängst und ihr den Gennaker einsammelst, also mit den beiden Namen drauf. Also bestimmt nicht die schönste Phase eures Rennens beim Ocean Race, aber da ist glaube ich, was war da? Ist da ein Uck kaputt gegangen? Oder jedenfalls habt ihr
Ich
das.
weiß nicht, das Nylon-Segel, das war der A2, also keine Ahnung,
Ja,
oder
ja,
meinst du
ja. Ja,
das?
ich glaube schon. Ich
Ja,
glaube, der, jedenfalls, was ihr
das war
irgendwie,
der
ihr müsst
A2,
das.
der ist irgendwie aus dem Liegen geplatzt,
Ach so,
also
war einfach nur gefetzt.
ja.
Ja, sag doch mal was über Sepp Simon, mit dem bist du doch lange gesegelt und der ist für mich einer der eigentlich der großen Gewinner dieser Vorne Globe, auch wenn er in Anführungsstrichen nur Dritter, aber wir wissen ja ohne Foil und wie er da vorher auch gesegelt ist. Also er hätte ja durchaus eine Chance gehabt, das Ding sogar zu gewinnen. Und ich meine, 11th Hour, das Boot hat ja nun auch The Ocean Race gewonnen, aber er ist ja ganz spät, wie du eben mal so in so einem Nebensatz noch erwähntest, vorher Genick gebrochen und ja eben nicht so die richtige Kampagne vom Anfang an gestartet mit Bau und allem, sondern ist ja eigentlich draufgesprungen, noch so in der letzten Sekunde und hat dann eigentlich ja, mit wenig Vorbereitung, obwohl er, klar, mit den ganzen Skills, also im
Naja.
Grunde hast du ihn ja groß gemacht, ne? Genau.
Nein, 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 überhaupt nicht. Also,
Naja, aber die
nee,
Erfahrung war
also,
natürlich gut.
pass auf, ja, Sebastian Simon hat die Figaro gewonnen. Das ist, also wie gesagt, der hat die Elite-Uni da durchschritten mit Bravour. Und der war im Prinzip von Akea Paprec, nicht Paprec Akea, sondern Akea Paprec von der letzten Vendée, der Richomme. Also der ist ja schon eine Vendée gestartet, also mit einem Wahnsinnsbudget, ausgewählt von einem Sponsor mit hohen Ansprüchen, auf einem Juan K-Design, und war ja auch damals an der Suche von Escovier beteiligt, bei der letzten Vendée. Und der ist dann ausgeschieden aufgrund eines Schadens, aber das ist ein total stark ausgebildeter Segler. Ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt. Also ich muss gleich sagen, wir ist ein bisschen abgekühlt zwischen uns. Ja, es war sicherlich auch nach außen sichtbar, dass immer mal ein bisschen Friktion war zwischen den beiden Nationen in unserem Rennstall. Aber er ist ein starker Segler. Ich habe ganz viel von ihm gelernt. Er ist total performance-orientated. Der ist krass fit. Der ist auch Ingenieur, ist krasser Analytiker. Seine Achillesferse ist, er hat nicht ausreichend Empathie ins Material. Und er hat auf seinem alten Imoca, ich glaube, nur ein Rennen gefinisht. Genau, und ich sag mal so, die beiden Transatlantiks, die er gefahren ist, da, also ich hätte ihm das, da hätte ich ihn blind erkannt, da hätte mir keiner den Trecker beschriften müssen. Und als er da unten den 24-Stunden-Rekord aufgestellt hat, da hat die französische Fachpresse auch geschrieben, naja, also alles gut und schön, aber er hat auch diesen Ruf weg, ja. Der Einzige, der jetzt schon wieder so ein bisschen drüber pusht, ist Sebastian. Aber, also, ich freue mich total, dass der das hier gefinisht hat und so weiter. Und das ist ein ganz knallharter Racer, der Typ. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erinnert. Das gab 2 oder 3 Nächte. Da gab es einen Segler, der ist da unten an der Ice Boundary 8 Halsen, dann eine weitere Nacht irgendwie kurz vor Weihnachten 11 Halsen an der Ice Boundary gefahren. Ey, das ist, ich würde mal sagen, energetisch sind das 2 aneinandergereihte Marathons, die du da rennst. Also das ist schon, der ist auch Triathlet und so weiter, der ist wirklich fit und der ist knallhart und mich hat es jetzt auch, dass der das Ding nicht aufgegeben hat, sondern so solide zu Ende gefahren ist unter den komplizierten Bedingungen. Hatte mich so ein bisschen an das Rennen erinnert, wo Hugo Boss dem Leclerc auf den Fersen war, nicht? Der hat ja da im Atlantik eigentlich fast noch 1000 Meilen auf den Leclerc aufgeholt, obwohl ihm Feuer gefehlt hat. Aber ja, das war, also der, da ist er nicht rangekommen, aber der hat definitiv sportlich die Kragenweite von den beiden Jungs, die da vorne gewonnen hatten. Er hat halt einen Sponsor verloren zwischendurch, deswegen fehlen ihm ein paar Jahre. Wenn er das noch hinkriegt, so ein bisschen weiser mit seinem Material umzugehen, ist das definitiv immer erweiterter Favorit.
Ja, die Frage hatten wir uns gestellt, nachdem das vollgebrochen war. Wir hatten vorher schon gesagt, naja, dieses Pushen und so, mal gucken, wie lange das alles so hält. Da haben wir mit Andreas Baden darüber gesprochen, ob das auch sein könnte, dass es irgendwie so, ja, wir haben es, glaube ich, so laienhaft Materialermüdung genannt. Aber da wollte er sich nicht so äußern. Er sagt, nee, ich kann euch nur den offiziellen Text wiedergeben. Aber es könnte auch sein, dass es natürlich vorher wahrscheinlich irgendwie überansprucht hat, oder ist das...
Ja, also ist keine Ahnung, was da jetzt direkt kaputt gegangen ist. Aber ich meine, er hat da gepusht, er hat sein Sponsor konnte diesen 24-Stunden-Rekord da ich sag mal, ausschlachten und so weiter. Und also er ist, der nimmt da nichts zurück. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Interne aus unserer Ocean Race-Kampagne wiedergeben, aber weil das natürlich im Rennen, gerade wenn man so aus dem olympischen Bereich kommt, ist das immer total schwer, so dieses Zünglein an der Waage so weise zu halten, dass man eben am Limit fährt und nichts kaputt macht. Ja, so. Und das, wir hatten jetzt hier beim Ocean Race ja ein Design, was irgendwie 6-7 Jahre älter war als die anderen Schiffe. Natürlich stabil und erprobt, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Tag 14, 15, 16, 17 da immer noch im Anschluss mitfährst, dann heißt das natürlich, dass du mehr Stress in dein altes Schiff gepackt hast. Also kannst ja nicht 6-7 Jahre Designvorsprung wegwischen, so, nicht? Und das hat uns natürlich auch ein bisschen die Brüche gekostet und oder verursacht. Und ja, er war dann nicht unbeteiligt an den ganzen Nummern. Aber das ist auch, also er ist ein knallharter Racer. Der ist, ja, Wahnsinn, ist eine Maschine.
Wobei, das ist ja genau, glaube ich, die Kunst dann auch, ne? Also auf der einen Seite Gas zu geben, aber den richtigen Moment zu finden, wann man denn auch bremst. Ich habe es leider nicht fertig, ich wollte es vor dem Podcast, aber ich dachte, oh Mensch, endlich ist Monte Globe vorbei, aber nee, jetzt ist ja Violett heute noch oder die Nacht angekommen und heute da auch den Kanal hoch, und das war ja eigentlich auch ganz spannend, zumindest die eine Situation, da habe ich gerade nochmal geguckt, die hat ja wirklich vor Kap Horn gesagt, nee, da fahre ich jetzt nicht, gebe ich jetzt, da bremse ich jetzt, und Conrad Coleman war ja noch direkt neben ihr und dann sagte, nee, ich habe alle Routings irgendwie geguckt und das traue ich mich nicht, da hatte ich auch Angst, dann ist ja auch Eric Bayon hat auch mit ihr gebremst und hier Arnaud auch und die anderen, aber Coleman hat eben durchgezogen das Ding und lag danach 500 Meilen vorne und ja auch, ich glaube, ist 5 Tage vorher ins Ziel gefahren. Das sind ja schon so, also im Nachhinein weiß ich nicht, ist ein völlig anderer Fall, weil sie natürlich jetzt jüngste Seglerin überhaupt und ist alles für sie ein Erfolg und kann man bestimmt nachvollziehen, aber manchmal, wie eben vielleicht auch an der Stelle von Richon, wo wir eben drüber sprachen, ist ja schon so eine Sache, wie gehst du mit diesem Risiko um? Und da frage ich mich eben auch immer, du hast ja schon ein bisschen, schon viel mehr jetzt gerade schon ein bisschen in die Tiefe gegangen mit den ganzen Sensoren und ist, ob man da das alles schon so vorgegeben bekommt von dem Boot, von dem System, wo man eben bremsen muss, oder ob da eben noch ganz so viel dazugehört, was in einem selbst so drin steckt, wie risikobereit man eben ist.
Das ist ja auch sehr dynamisch da draußen, nicht? Also erstmal hast du im Prinzip definierte Werte. Du kannst die Alarme ja regeln, wie du willst, nicht? Aber es gibt Anschlagwerte einfach, so, nicht? Und dann kannst du sagen, okay, keine Ahnung, auf die D-Zeros, also die ganz unterste Wante, mit dem die Spreaders da eingespannt sind, da kannst du jetzt, das ist ein unglaublicher Wert, aber da gehst du so bis 19 Tonnen drauf, so, und wenn du dann so reachst, ja, dann musst du dir eben vorstellen, dann schiebst du den Alarm da so hin, wenn es richtig knackig ist, und dann fährst du da im Average, keine Ahnung, so 16, 17, 18 Tonnen, und aber wenn das Ding dann halt mal einpiekt und dann so eine Kraft Maximum auftritt, dann schnellt der eben mal rüber über die 19 Tonnen, so. Ja. Und du kannst jetzt ja auch nicht, keine Ahnung, 9.999 Wellen unterpowered anfahren, nur damit der eine da nicht drüber schießt. Aber das ist halt so vom Energie, Management musst du halt, also klar, beim Ocean Race Fully Crewed wird alles schärfer getrimmt, nicht so, weil du halt permanent die Großschot bei wilden Bedingungen in der Hand hast und öffnen kannst. Wenn du jetzt solo fährst, dann musst du essen, navigieren, schlafen, da musst du ein bisschen vergebener trimmen. Aber diese Jungs, wenn ich das so sehe, der Richomme oder so, das waren ja immer Wahnsinnsaufnahmen, wie der da in seinem Stuhl saß, in seinem, also so, das ist halt alles jetzt auch so gebaut, dass die Jungs möglichst kurze Wege haben, die schlummern mal 2, 3 Minuten, dann merken die alles, oh, Wellengang ändert sich, ein bisschen öffnen und so weiter. Die regeln ihre Alarme total krass. Die sind so vom Ingenieur-Background und vom Gefühl so krass drin in diesen Bedingungen. Also ich würde sagen, die schieben ihr Boot fast immer ans Limit, ja, oder eben ein bisschen besser oder mehr als die anderen da hinten. Ja?
Muss
Und
auch
eben nicht
können, ne?
drüber, so wie Sebastian zu oft das passiert ist. Ja?
Okay,
Also das
ja.
ist eben die hohe Kunst dieser Top-Segler da vorne.
Wann sieht man dich denn das nächste Mal irgendwie wieder auf irgendeiner Schüssel rumeiern?
Ja, also bestimmt jetzt nicht beim Ocean Race Europe. Ja, ach Gott, ich hatte Carsten gesagt, mal gucken, ob wir um die Frage drum rumsteuern können.
Nun habe ich sie
Nein, aber
gestellt.
ich,
Du musst aber nicht
also ich.
antworten. Du kannst auch sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Also ist auch okay.
Naja, okay, wenn. Du, also es ist letztendlich, ich habe ja davor schon irgendwie 12 oder 16 Jahre olympisch gesegelt und ich habe meine Waschtasche echt schon ein paar Jahrzehnte nicht ausgepackt und dieses Kapitel hier mit meiner jungen Familie ist auch sehr, sehr schön und die Kinder lernen nur einmal laufen und ich werde mit diesen großen, zeitraubenden Projekten ein bisschen Pause machen. Also es genau, ich werde den Schwerpunkt jetzt erstmal so ein bisschen, nicht erstmal, sondern vorab auf die Familie legen und mal gucken. Also vielleicht hat man ja die Möglichkeit, in irgendein Team mit einzusteigen und man segelt 2, 3 Etappen, aber weißt du, das davor oder so wie Boris das macht, dass du so ein Team aufbaust, also der Initiator bist und dich ums Funding kümmerst und so eine Mannschaft aufbaust und auch sportlich von der Performance, alle Bereiche musst mit drauf gucken. Und das ist ein riesen Zeitkontingent, was du dafür freistellen musst und das passt gerade nicht zu meiner Lebenssituation.
Sag mal, soll ich die Frage anders stellen und das rausschneiden und so
Ach
frag dich,
so.
wann man dich oder
Wann man mich sieht, also ich werde dieses Jahr auf alle Fälle segeln, aber eben Projekte, die in kürzeren Blöcken stattfinden. So, also ich mache die XR41 werde ich dieses Jahr fahren, die neue X-Yacht. Wollen wir ja einen Angriff auf den WM-Titel fahren in Tallinn. Und
Mit Jens
das
dann, oder?
genau so, genau, mit Annie, Jens und so weiter. Und das wird ein schönes, spannendes Projekt, ein neues Schiff und mit meiner ORC-Mannschaft. Und ja, so ein paar Sachen nebenher, ein bisschen Code. Ich bin seit einem Jahr ehrenamtlicher Opti-Trainer, trainiere die Anfänger hier bei mir am See und so. Also ich habe so ein bisschen mein Engagement in die Jugend verschoben und bin ein bisschen mehr, ein paar mehr Tage auf alle Fälle zu Hause als davor.
Wobei man sagen muss, ich meine, so als, ich meine, du bist ja nun Profisegler und das Geschäft funktioniert ja nicht so, nur so, wie jetzt, sagen wir mal, bei der Vornig Globe. Es ist ja ein Spielfeld und du bist jetzt einer der, ja, eigentlich einer der vielseitigsten Segler, weil eben mit Olympiakampagne, mit Offshore-Kampagne und eben auch, naja, die Profiprojekte als Taktiker bei in dieser ganzen ORC-Szene und sowas. Und ich meine, so, ich habe gestern noch, nee, vorgestern glaube ich, noch Kontakt mit Michael Müller gehabt, der mich darauf hinwies bei dieser Admirals Cup-Geschichte von Malizia. Oder habe ich, glaube ich, in der Bildunterschrift irgendwie ein falsches Boot. Und er wusste das genau, oh, hat mir nett einen Tipp gegeben. Und Michi Müller, müssen wir mal sagen, ich meine, ist einer der, wir haben ja über erfolgreiche Deutsche im Profisegelsport gesprochen, da gehörst du natürlich dazu. War Michi Müller eben schon seit vielen Jahren, aber auf einer anderen Ebene, der macht ja mehr so im Vorschiff, Midbow und hat natürlich auch große Erfahrung in dem ganzen Crew-Bereich, eben auf Platoon, auf ganz vielen Projekten, auch Ocean Race, ne? Ich glaube, bei Puma war er doch damals, da habe ich
Genau, bei
einen,
Puma ist er 2 gefahren.
ja,
Ne?
und habe ihn in Irland, glaube ich, interviewt. Da sind wir damals mal sogar hingeflogen, um ein Porträt zu machen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Also, aber so, und da sagt er dann auch, ich sage, was machst du denn für Projekte? Und dann zählt er direkt zwei, drei auf. Und man wird ja dann einfach geheuert, ne? Von, genau, sei es auf einer J70 als Taktiker oder auf einer ORC-Jacht oder dieses System ist ja auch ganz spannend, oder?
Ja, also Michi ist eine richtige Brand auf dem Bug. Also der deutsche Michi, ja,
Ja.
also er hatte America's
Der
Cup
deutsche
Ocean Race
Michel,
und
genau.
genau, also
Ja.
das ist schon toll. Aber also der hat da einfach eine ganz stabile Joblage und ist so ein cooler Teamplayer. Und also genau, ich bin auch schon mal zusammen gesegelt, ein paar Projekte. Genau. Ich will jetzt mal sagen, das ist auf den Afterguard-Plätzen schon eine andere Sache. Eine andere Politik. Also ich war ja auch ein bisschen in einer Mini-Maxi, ein bisschen TP und
Ja.
Azimut damals und so weiter. Und dann hat mir das, ach, dieses Profisegeln hat mir nicht immer auf dem Niveau gefallen. Das ist sehr politisch auch, nicht? Und man muss da sehr aufpassen mit konstruktiver Kritik und so, wie man das eigentlich im olympischen Sport gewohnt ist, um Wachstum zu erzeugen und so. Und das ist so ein bisschen, ja, sehr politisch gewesen. Und da habe ich gesagt, nee, dann mache ich lieber meine eigenen Projekte und eine Nummer kleiner. Und dann probierst du halt eben mal auch ganz ohne eigener einfach Geld zu finden für deine eigenen Projekte, um wieder, ich sage jetzt mal, ohne Handicap zu segeln. Und das macht mir mehr Spaß einfach, nicht? Genau, so.
Das dann würde ich tatsächlich auch, wenn Stefan jetzt schon zum Schluss kommt, ich würde dich doch gerne nochmal pieksen. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, also dieses Thema Deutsche, Franzosen und ihr habt es ja nun vorgelebt auf Ouillon und ich habe hier gerade noch eine Geschichte, sag ich mal, aufgemacht, über die sich Jens damals doch ziemlich aufgeregt hat. Jens Kufall, der ja nun auch federführend beim Ocean Race war mit eurem Projekt und ja auch das überhaupt organisiert hat, dass es auf die Beine kam. Ich kenne Jens noch vor, als auch so Bundesliga, das Berliner Yachtclub, das Erstligateam aufgebaut, ein ganz cooler Typ. Aber das fand er irgendwie nicht cool, weil ich war eigentlich nur, naja, ich habe berichtet, was woanders berichtet wurde, und zwar, dass Benjamin Dutrot sich eben in französischen Medien doch ja komisch offen darüber geäußert hat, fand ich, und unangenehm fand ich tatsächlich auch, obwohl ich es so gar nicht geschrieben habe, aber naja, das ist eben, naja, es kam schon, um es vorsichtig zu sagen, ein bisschen darüber, wenn beim deutsch-französischen Team es nicht läuft, wo es dann liegt. Liegt nicht an den Franzosen, so. Ich stelle mir das dann dramatisch oder naja, du hast so ein bisschen angedeutet, dass es bestimmt auf so einem Boot dann, wenn man dann zu viert da drauf ist und um die Welt segelt oder so, ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm, ne? Oder wie siehst du das denn im Rückblick? Oder willst du da was zu sagen?
Ach, na ja, es ist auch eine Erfahrung, die man macht, nicht? Also das finde ich gehört auch dazu, wenn man so internationale Projekte macht. Ja, also Ben ist ja kein Bretoner, aber so vom Charakter her so schon. Also erstmal muss man sagen, es sind alles Solo-Segler und das hat meistens auch ein bisschen einen Grund. Wir waren davor als Offshore Team Germany für die Bedingungen, die wir so uns erarbeitet hatten, ja toll erfolgreich. Und meine Mannschaft ist oder habe ich lange ausgewählt und bin lange mit denen gesegelt und habe jetzt auch nicht nur Ja-Sager da unter mir gruppiert sozusagen, sondern tolle Jungs, denen man Verantwortung gibt, die in gewissen Bereichen besser sind. Und dann habe ich die eben auch Entscheidungen treffen lassen und so. Und das war alles mit den Franzosen so ein bisschen, ja, so ein bisschen narzisstischer und das ist schwierig gewesen an einigen Stellen. Und keine Ahnung, dieser Artikel, oder dieses Interview, was Ben damals gegeben hatte, war ein bisschen unglücklich. Ich glaube, war da auch in einem sehr übermüdeten, unzufriedenen Zustand, als wir über die Ziellinie gefahren sind und hat sich da ein bisschen Luft gemacht. Aber ja, also war nicht ganz einfach, die Zusammenarbeit an manchen Stellen. Das muss man einfach schon auch mal so sagen dürfen. Und aber also ja, letztendlich machen die das alleine super, super gut und sind vielleicht in einem Team eben, da haben sie eben nicht so ihre Stärken. Ja? Und die sind ja gewohnt, alle Entscheidungen alleine zu treffen und alles allein zu verantworten. Und da sind unsere Philosophien im Prinzip immer ein bisschen geclasht.
Ist ja auch
Aber
nichts
das.
Neues, dass auf so Booten, also längere Zeit, dass es da mal zu Problemen kann zwischenmenschlich. Ich weiß auch, Es gab ja mal, also Wilfried Erdmann ist ja mal mit irgendwelchen Leuten
Ja.
über den Atlantik, das war eine Katastrophe,
Stimmt,
die haben sich fast
so ein Preisausschreiben war das, glaube ich.
über
Aber
Bord
ja.
geschmissen. Also das
Ja.
kann, also das kennt ja jeder, auch der so Kojencharter macht, dass das, und ich meine, du auf so einer Imoca kannst du ja nicht mal irgendwie sagen, ich gehe jetzt mal 3 Stunden auf mein Zimmerchen und höre den Segelreporter-Podcast, sondern das sind dann nochmal ganz andere Bedingungen, als ob du so Fahrtensegeln machst. Also finde ich auch völlig, ja, das passiert halt, ne?
Ja, ich
Ja.
finde nur interessant, aber tatsächlich, oder was das auch nochmal aussagt, so, oder wie blickt denn eigentlich die französische Segelszene jetzt so auf den Rest der Welt, ne? Und ich meine, es war viele Jahre lang so, dass das ja durchaus so die professionelle Segelszene, die, sag ich mal, die erste Liga war schon durch den America's Cup geprägt. Und wenn dann ein America's Cup-Typ oder, sag ich mal, wie ein Grant Dalton oder Whitbread und die sowas halt gemacht haben, auch das ganze Ocean Race, was, oder Volvo Ocean Race, das war ja auch dann eher von den, naja, Anglo-Amerikanern geprägt, und dann ist da, und dann denkt man immer, okay, die können nur segeln, und dann sagen die Franzosen, nee, wir können nur segeln halt, ne? Also das ist, ich finde, das ist schon ein bisschen mehr ineinander gewachsen, und das sagt ja auch euer Projekt ja im Grunde aus, da mit Team Europe, aber eben auch so ein Typ wie Charlie Donnan oder auch Richomme, ich meine, wie du schon sagtest, die haben Schiffbau studiert, aber eben in England, oder Richomme war ja auch lange in USA, die sprechen perfekt Englisch. Aber trotzdem, naja, wie wenn jetzt so ein Dutroux, wenn du sagst, der ist Bretone, der guckt vielleicht dann, ich
Das
meine,
Vendée, ja, aber
ja,
ja,
ne, das
genau.
ist genau, das ist eine andere Szene, ne, und ich würde jetzt mal sagen, Starboot-Weltmeister, ich meine, von wem will man sich denn da irgendwie, na, ich will nicht sagen, anpissen lassen, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann so ein, dass man eher so, ey, was hast du denn eigentlich gemacht? Oder nee, klar, es ist eine andere Szene und die haben die auch viel gemacht, aber ich weiß, ich bin ja auch mal mit so einem, ich bin Klaas Fordi gesegelt, mal auf der Kiste von Jörg Riechers, haben wir so eine WM da irgendwie vor der Bretagne gefahren. Ich habe gesteuert und dann, ich weiß nicht, der habe ich schon, glaube ich, schon mal erzählt, von so einem kleinen Franzosen hatte ich dann als Taktiker dabei, irgendwie Pierre Lebouchet, glaube ich, und der ist jetzt noch gerade um die Welt, hat irgendwelche Rekorde da mit den Ultims da, die ja gerade andauernd losfahren und wieder zurückfahren. Und naja, und das, ich war noch nie in so einer Situation. Naja, ich meine, ich kann schon so eine Kiste steuern irgendwie und dann auch starten. Und dann, wie, aber dann war auch der Eigner irgendwie mit an Bord, dann hat er sich quasi als Taktiker immer dafür verantwortlich gefühlt. Oder jedenfalls war das so eine Geschichte Schuldzuweisung, ne? Also er ist nicht schuld oder ich. Und das ist natürlich irgendwie, hey, ich meine, erstens war ich deutlich älter und sowas diskutiert man, ist man normalerweise nicht gewohnt, an Bord zu diskutieren. Aber das, davon sprichst du, glaube ich. In einer größeren Crew kann sowas eben passieren. Da sind dann Einzelleute, die dann auch ihren Job so definieren und dann sich irgendwie vielleicht, ja, ihren Nimbus nach außen hin so wahren. Das ist vielleicht auch dieses Crew-Building, von dem du sprichst, keine Ahnung.
Ja, also
Schade.
naja, die Franzosen sind schon ein spezielles,
Ja,
naja, Völkchen so, aber
ja. Unser
das, also nicht im
Lieblingsthema hier im
Schlechten,
Podcast.
überhaupt nicht im
Nein,
Schlechten,
ne, sagen
ja.
die über uns auch, aber
Aber das
stimmt.
ist, du, ich habe schon öfter ein
Ja.
paar Wirtschaftsvorträge gehalten, gerade über das Ocean Race und so weiter. Und wenn du
Ja.
da bei so einem Hidden Champion oder so einem Weltkonzern da irgendwie auf dieses Thema kommst, fangen die alle an zu lachen. Also sie haben alle ihre Erfahrungen mit Franzosen gemacht und
Okay,
ey,
okay.
aber machen super viel auch richtig, nicht? Also das sieht man ja hier auch, aber wir sind eben auch stolz da drauf und die haben so ein bisschen ihre Blase und da musst du, um da akzeptiert zu werden, auch reingehen und musst dich denen ein bisschen anpassen. Es gibt viele Europäer, die sind ein bisschen weltoffener und haben da einfach ein bisschen eine andere, ja, Arbeitsphilosophie, sage ich mal,
Aber
Arbeitsmentalität.
hier abschließend, ich glaube, wir kommen ja langsam zum Schluss, aber mich würde trotzdem noch mal deine Meinung interessieren. Ich sage eigentlich immer, wenn jetzt jemand mal, naja, ich fand damals, ich hatte öfter drüber gesprochen, über ich glaube, Jonathan McKee, der hat ja auch mal Mini-Transat und also, ich glaube, 49er, was war denn der Weltmeister zumindest und Olympia Medaille und auch FDM, also so ein altes Urgestein, aber auch America's Cup und mit Prada hoch und runter. Und der hat dann auch mal Mini-Transat gesegelt und hätte das dann, glaube ich, auch. Also der hat schon so, dass auch ein Amerikaner im Einhandsegeln gut sein können. Ich stelle, sag jetzt immer mal, oder die Frage, die sich ja auch stellt, kann denn jemand auch mit so einem Background oder ein Peter Burling, der ja auch Ocean Race gefahren ist oder so, Wird er auch die Vendée gewinnen auf Anhieb oder ist das eher so, wie du am Anfang sagtest, Skills fehlen da eben?
Ja. Also ich sag mal, ich habe jetzt mich sehr intensiv mit dem Ocean Race auseinandergesetzt und war letztendlich, gut, wir haben jetzt ein Merch aus zwei Rennstellen gemacht, aber ich war ja schon auch verantwortlich für den Sport, Mannschaftsaufbau im sportlichen Bereich und so weiter. Aber also meine Philosophie von einer modernen Hochseemannschaft ist schon die olympische Präzision, dieses Racen in der DNA zu haben, um jeden Zentimeter und so weiter, das ist schon stark. Auch dieses Gefühl, was man einfach hat über die langen olympischen Jahre, das ist schon ein hohes Kapital, was man mitbringt. Aber diese ganzen Offshore-Meilen im Heckwasser, die sind eben auch nötig, ja. Also Materialkenntnis und so. Und du musst das kombinieren, ja. Und die einen würden auf dem olympischen Racekurs nicht gewinnen, die würdest du da 10-0 vom Platz schicken und die Offshore-Segler, ich glaube, der Disziplinschritt in Richtung Offshore, der ist machbar, aber also ich glaube, man braucht sich da jetzt nicht einbilden, dass man da so mal eben mit einer Kampagne als guter Olympionike in die Top 6, Top 7 da reinfährt. Das glaube ich nicht. Also das ist einfach, spannend. Das sind alles gute, gute Leute, ja, die da viele Jahre auch wirklich investiert haben.
Ich habe eine Idee. Cool. Es war erstmal ein total gutes Gespräch. Du merkst, ich komme zum Schluss. Ja. Meine Idee ist, ich hätte auch noch 20.000 Fragen. Meine Idee ist, wir machen nochmal an anderer Stelle, laden wir dich nochmal ein und du sagst einfach ja, wenn wir dich nochmal einladen.
Klar, machen wir.
Gut, ja, perfekt. Ja,
oder?
Super. Ja, nee, ja genau, schön. Weil das ist genau der Punkt jetzt.
Ja, ja, ich hätte auch, ich fand auch, je mehr man spricht, desto mehr Fragen hätte ich, aber wir können ja mal generell nochmal, wir haben ja den regulären Podcast auch noch oder was auch immer.
Robert. Aber wir müssen auch noch zum Schluss gute Besserung wünschen, weil ich noch kurz erzählen vom, ich habe kurz, als wir das hier angeraumt haben, dieses Gespräch, hatte ich Robert noch gesagt, ja, er wäre gerade in Norwegen mit Skifahren und dann sagt, ja, ganz ruhig, muss die letzte Abfahrt, ganz vorsichtig, nicht, dass das irgendwie, und dann, ja, was sagst du beim nächsten Kontakt, ja, scheiße, Knie kaputt, genau bei dieser Abfahrt, ne, aber,
ach, scheiße, aber, doll kaputt?
Aber nicht bei der Abfahrt. Also ich bin da sehr besonnen mit meinen Kindern gefahren. Das war jetzt hier kein flachländischer Leichtsinn auf der Piste, sondern das war beim Ausstieg aus dem Tellerlift. Da hat man sein Kind zwischen den Beinen und da haben wir uns beim Abstieg mit den Schienen ein bisschen verhakt. Und da, mal gucken, morgen habe ich einen MRT-Termin. Morgen kommt die Wahrheit. Es fühlt sich nicht gut an.
Alles Gute dafür.
Mal schauen, passiert. Ja.
Ja.
Mein Körper hat ja ein paar Jahrzehnte auch viel, viel durchgezogen hier. Also alles gut.
Ja. Robert, vielen Dank. Gute Besserung.
Ja, cool.
Und wir hören uns nochmal.
Ja, super. Ja. Also in dem Sinne, ahoi, Jungs.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Segelreporter, Vondeglob Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com